Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe das Holz gehackt und was auch immer. Dann hätte ich gern sowas, dass der Vers weitergeht wie, dafür habe ich mir jetzt aber mal was verdient. Oder das gibt ordentlich Pluspunkte im Himmel. Oder das soll mir erstmal einer nachmachen. Ja, das sind so die Dinge, die man vielleicht gerne hören möchte. Wenn wir aber dann gucken, was die Bibel für ein Kreuzchen macht, ist das ein ganz anderes. Da steht, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und ihr könnt euch sicher sein, immer dann, wenn das, was man gerne hätte, hier auf der rechten Seite, wenn man das, was man gerne hätte auf der rechten Seite und das, was die Bibel sagt, wenn das die Kreuze an unterschiedlichen Stellen sind, dann haben wir einen unpopulären Text vor uns. Gerne gepredigt werden Texte, wo in die rechte Spalte und die linke Spalte gleich viele Kreuzchen sind. Die Bibel sagt das, was wir auch gerne hören möchten. Das ist bei diesem Text nicht so. Wir haben einen unpopulären Text vor uns. Das erkennt man auch an zweierlei Dinge. Über den Text wird so gut wie nie gepredigt. Und das Zweite, wenn denn doch, dann wird nivelliert. Ja, die Knechtschaft damals, das war ein ganz anderes Bild, das kann man so heute so nicht übertragen. Und ich denke, hier gibt es nichts zu nivellieren. Ich denke, dieser Text, das, was Jesus hier sagt, gilt genauso heute wie vor 2000 Jahren auch. Und das Schöne an solchen Texten ist, die unpopulär sind, ist meine Erfahrung, wenn man darüber nachdenkt, dann tun sich manchmal umso größere Wirklichkeiten, umso größere Wahrheiten auf. Je unpopulärer ein Text ist, desto gravierender ist manchmal das, was dahinter steht. Und was mir an diesem Text mich stutzig gemacht hat, ist dieses so sprecht. Jesus sagt ja nicht, ihr seid unnütze Knechte, sondern er sagt, so sprecht zu euch. Ihr seid unnütze Knechte. Das heißt, Jesus sagt hier, wie wir mit uns selber umgehen sollen, wie wir miteinander, wie wir zueinander auch reden sollen. Und diese Formulierung habe ich stutzig gemacht und ich habe dann angefangen, mal mehr über diesen Text nachzudenken. Es gibt ähnliche Texte in der Bibel, die auch so gestrukturiert sind, wo die Bibel uns sagt, was wir sagen sollen, gewissermaßen. Den hier, den kennt ihr alle aus dem Jakobusbrief. Wohlan, diese gleiche Struktur, das ist das, was wir sagen, was wir gerne hätten. Heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und wollen ein Jahr zubringen und wollen Handel treiben und Gewinn machen. Das ist das, was wir so sagen, wie wir normalerweise reden. Ich mache morgen das, dann ist es das und dann werde ich das so und so machen. Und jetzt sagt uns die Bibel hier wieder, dagegen sollt ihr sagen, also auch hier was ganz anderes und wir sollen zu uns reden, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Was haben jetzt diese beiden Formulierungen, diese beiden Texte miteinander gemeinsam? Ich denke, sie haben gemeinsam, dass der hintere Teil, wie wir miteinander reden, uns selber klein machen ist. Das heißt, dadurch, dass wir sagen, nicht ich bin hier der entscheidet, wo es lang geht, Gott ist der entscheidet, wo es lang geht, nicht ich bin am Ende der Herr, sondern ich bin am Ende der Knecht, das macht klein. Es geht darum, hier durch die solche Formulierungen, wenn wir so miteinander reden, auch so miteinander und mit uns selbst reden, dann gehen wir eine Ebene tiefer. Und jetzt komme ich zu dem Kernvers, den Jesus gesagt hat, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das hier ist ein universelles geistliches Grundgesetz. Es gibt universelle Gesetze, die können wir nicht brechen. Und wer meint, er könnte, für ihn ginge das nichts an, wird sich wundern. Das ist ähnlich wie zum Beispiel die Gravitation. Deswegen sage ich auch eben, das ist ein gravierender Text. Gravitation ist ähnlich. Wir haben Gravitation, eine physikalische Naturgegebenheit, die universell ist. Die gilt also nicht nur auf der Erde, die gilt auch im Universum. Die gleiche Kraft, die uns hier auf den Boden hält, ist auch die Kraft, die den Mond um die Planeten hält und die Planeten samt ihren Monden um die Sonne. Das heißt, hier haben wir universelle Kräfte am Werk und wer jetzt denkt, das ist mehr so, Gravitation ist was fürs normale Volk, das geht mich jetzt nichts an, ich steige einfach im vierten Stock auf den Balkon und gehe dann geradeaus weiter, der wird sich täuschen, der wird abstürzen. Ja? Solche Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht brechen. Wir können dagegen verstoßen, aber wir werden immer abstürzen. Wir werden durch das Nichtbeachten solcher Gesetzlichkeiten zerbrochen werden. Und das gilt, soweit ich das sehen kann, auch für diesen Vers. Das ist gewissermaßen eine universelle Gesetzlichkeit. Und wer denkt, das ist jetzt mir eher so eine Art Verhaltensvorschlag oder wenn ich alles andere gemacht habe und denke, was kann ich jetzt geistlich noch tun, dann nehme ich mir das vor. Nein, das ist das Basis. Das ist ja eines der Grund. denke ich, die Grundregeln, ein geistliches Grundgesetz, was für alle gilt. Und wenn ich sage universell, dann heißt das auch außerhalb der Erde und auch schon zu Zeiten, als es diese Erde noch gar nicht gab. Und das sehen wir, wenn wir uns mal anschauen, wo von einem Wesen die Rede ist, von Luzifer. Luzifer ist erstmal nichts Schlechtes. Luzifer ist lateinisch, heißt Lux das Licht, Ferre tragen, der Lichtträger, der Bringer des Lichtes. Luzifer ist eigentlich einer, der von Gott gemacht wurde. Er wurde von Gott geschaffen. Das sehen wir auch hier, von dem Tage an, da du geschaffen wurdest. Ich werde noch gleich einen ähnlichen Vers aus Jesaja bringen, war eigentlich ein wunderbares Wesen, ein Morgenstern, ein Lichtbringer, ein auch von Schönheit. Und dieser hat dann in seinem Herz, ich habe mal einen Pfeil nach oben gemacht, weil sich dein Herz erhob. Das ist also das hier, was hier passiert, ist es lange vor unserer Zeit passiert. Lange bevor es den Menschen und die Erde gab, hat sich sein Herz erhoben. Und das ist auch das, was wir immer wieder erleben. Solche Dinge, die fangen meistens hier oben im Herz oder im Kopf an, wo man zu sich denkt, ich bin eigentlich zu größerem berufen. Und weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und deine Weisheit verdorben ist, Schönheit, Weisheit, das sind Dinge, auf die wir stolz sind, die bringen gleich noch mehr, die Liste ist ein bisschen länger. Das sind so Punkte, an denen wir uns erheben können. Und dann kommt, darum habe ich dich zu Boden gestürzt. Also hier diese universelle Wahrheit, wer sich selbst erhebt, der wird zu Boden gestürzt. Und andersrum, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Das heißt, hier geht es um etwas, was wir selber tun müssen. Gott wird alles für uns tun, aber er wird eines nicht tun. Er wird uns nicht erniedrigen. Das müssen wir selbst machen. Wenn man das nicht tut, folgt man diesem Schicksal. Und das ist also schon lange vor unserer Zeit passiert. Und in Hesekiel wird Ähnliches berichtet. Eben war Jesaja, ich habe mich verfragt, jetzt Hesekiel, du bist vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Das, also der Status war eigentlich, die Ausgangssituation war gar nicht so schlecht für ihn, aber er wurde zu Boden geschlagen, weil er sich erhöhen wollte. Er wollte in den Himmel steigen, den Thron über die Sterne erhöhen, setzen auf den Berg und dann ganz am Ende, ich will auffahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist hier der Wunsch des Luzifer gewesen, der dann abgestürzt ist und zum Satan geworden ist. Das heißt, dass der erste Vergehen im Universum war bereits ein Vergehen gegen dieses Grundgesetz, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und hier hat jemand versucht, eben genau das zu tun, ist eben auch genau das passiert. Wie hat Gott darauf reagiert? Einmal hat er den Luzifer aus dem Himmel herausgestoßen, er ist dann auf die Erde gelandet und ist also abgestürzt. Aber Gott hat noch anders reagiert, er hat den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen und dieser Mensch ist jetzt anders von der Struktur her, als der Luzifer anfangs war. Der Mensch ist Luzifer war von Anfang an aus Licht, aus Edelstein und was da in der Bibel steht, also aus feinstem Material geschaffen, der Mensch nicht so. Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub von der Erde. Und das heißt, wir haben eigentlich von unserer Natur her, von der Struktur her, von dem Material her, aus dem wir bestehen, gar keinen Grund, uns über irgendwas zu erheben oder zu rühmen. Und ich denke, das war auch die Absicht, Gott sein Wesen zu schaffen, das von der Natur her klein ist. Aber Gott beugt sich herab, Gott selber macht sich auch klein und gibt dem Menschen seinen Atem, seinen Odem des Lebens in die Nase. Gott pustet den Menschen an und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und im Psalm 8 heißt es, wie sehe ich den Himmel deiner Finger Werk, also nicht mal die ganze Hand hat Gott gebraucht, sondern nur den Finger, um Mond und Sterne zu schaffen. Und angesichts dieses Universums, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Also Gott hat ein wunderbares Wesen mit uns geschaffen, aber aus Erde. Und was wir an Göttlichem haben, das haben wir von ihm und nicht auf sich selber. Oder um es in Paulus aufzudrücken, auf das sich niemand rühme. Wer sich denn rühme, der rühme sich im Herrn. Gleichwohl, der Versucher, der auf die Erde gestürzt ist, hat dann mit genau denselben Argumentationen wieder genau das getan, was er vorher auch schon gemacht hat. Er hat nämlich versucht, im Paradies hier getarnt als Schlange. Erstmal die Argumente der Frau erstmal auskommen, nein, das ist alles nicht so, wie du sagst, sondern dann verspricht er etwas, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das ist genau dasselbe, was der Luzifer in seinem Herzen gedacht hat, ich möchte sein wie Gott. Ich möchte letztendlich unabhängig sein von Gott. Ich möchte nicht unter ihm stehen, ich möchte neben ihm stehen. Und das ist genau dieselbe Versuchung, das sind genau dieselben Ziele. Das heißt, hier geht es immer um diese Kernweisheit, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Und sein wie Gott, das sind immer, mir sind so vier Bereiche eingefallen. Wenn euch noch mehr einfallen, können wir die mal später noch mal ergänzen, aber kann man mir auch mal was erzählen dazu. Also ich denke, so sein wie Gott sind für uns Menschen immer vier Bereiche. Und das sind gleichzeitig die Bereiche, in denen unser Stolz liegt. Stolz und Demut, klein machen und groß machen, die sind immer Gegenspieler, die sich einander ausschließen. Da, wo der Stolz wächst, geht die Demut runter, und wenn die Demut steigt, ist weniger Raum für Stolz. Und Stolz, der uns oft zum Verhängnis wird, ist aus meiner Sicht, soweit ich sehen kann, in vier Bereichen. Wahrscheinlich hat jeder so seinen eigenen Bereich, wo er vielleicht eher kann als woanders. Also es kann einmal die körperliche Stärke, die Attraktivität sein. Das kann aber auch der Bereich Geld und Macht sein. Manchmal kann man auch zu einem anderen kompensieren. Neulich in einem Film, da sagte sagte die Frau, du hast doch mal einen kleinen Freund. Da sagte er, ja, der sieht aber deutlich größer aus, wenn er sich auf sein Portemonnaie stellt. Ja, also sozusagen, man kann gewissermaßen körperliche Größe durch monetäre Größe oder auch durch andere Sachen kompensieren. Aber irgendwo versucht jeder, attraktiv zu sein, stark zu sein. Ich weiß nicht, wie es Frauen geht, Männer, glaube ich, sagen zu dürfen, Männer haben öfters mal so Allmachtsfantasien. Ach, wenn ich eine Superkraft hätte. Ich war mal in Seattle bei einem Professor im Labor, und die erste Frage, die er stellte, hatte ich nicht erwartet: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du denn dann nehmen? War ich total irritiert, aber offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der mich mal denkt, wie würde ich mit einer Superkraft umgehen. Ja? Also offensichtlich, solche Dinge sind für uns attraktiv. Ansehen, Beziehung. Ich kenne Herrn Professor so und so, mit dem war ich sogar mal im Topflappen-Häkelkurs in der Volkshochschule. Man brüstet sich mit Kontakten, die man hat, mit Leuten, die man kennt. Oder eben im Bereich, wo ich arbeite, Wissen und Weisheit. Ich habe das und das Paper gelesen, kennt ihr wohl noch nicht was? Und das sind alles so vier Bereiche, wo wir stolz sind. Und Stolz, da komme ich gleich noch drauf, ist sehr verletzlich. Und wenn er denn verletzt wird, führt das oft zu ziemlich großen Schwierigkeiten bis hin zu Kriegen. Manche Kriege, manche Streiten, manche Ehen sind zerbrochen an verletztem Stolz. Das ist ein Bild, das habe ich neulich mal gemacht. Ich denke an diese Verse und so, wenn ich dieses Bild sehe. Also wenn ich mal auf einer Autobahnraststätte bin, oder das ist ein Bild aus Dresden, dann denke ich daran, nämlich hier in diesem Bereich, um den es hier geht, gibt es zwei Eingangsoptionen. Jetzt geht es darum, wie kommen wir denn zu Gott? Wir haben ja eben gesehen, was so Regeln sind, und jetzt gibt es hier in diesem Bereich gibt es zwei Eingangsoptionen. Die eine rechts ist mit Geld in der Hand, aufrechten Ganges, Visakarte in der Hand, kann man da einmal wedeln, und dann geht man da aufrechten Ganges da durch. Und ihr wisst alle, ihr habt wahrscheinlich jetzt im Gedanken schon eure Bibel aufgeschlagen, diese Eingangsoption gibt es im Reich Gottes nicht. Da haben wir nur eine einzige Eingangsoption, und das ist diese hier. Nämlich, man muss sich klein machen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also es gibt nur diesen einen Weg. Und jetzt auch wieder genau dasselbe Thema: Wer sich nun selbst erniedrigt. Es geht nicht darum, dass irgendjemand anders uns klein bügelt, sondern hier wird etwas erwartet, was nur wir selber tun können und selber tun müssen. Wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Das gleiche Prinzip, die Selbsterniedrigung, führt später im Reich Gottes zur Größe. Also im Reich Gottes ist es so, der Weg nach oben, der geht nach unten. Und es geht nicht anders. Und warum bringt hier Jesus das Bild vom Kind? Weil eben Kinder, jetzt gehe ich noch mal eins zurück, wenn ich das kann, weil eben Kinder von all dem fast nichts haben. All das, was hier für uns Grund zu Stolz ist. Also Kinder haben wenig Wissen, oft noch wenig Beziehungen, wenig Geld und Macht, auch wenig körperliche Stärke. Kinder haben all das nicht. Kinder haben eine totale Abhängigkeit von Gott. Was wir wollen, ist eine Unabhängigkeit. Kinder haben eine totale Abhängigkeit auch von uns Menschen. Ein Baby ist komplett auf die Eltern angewiesen und findet das sogar auch noch komplett normal. Ja? Ja. Und das ist das Besondere an Kindern. Die lassen sich, also wenn meine kleine Enkeltochter sich den Popo von mir abwischen lässt, dann hat sie auch schon gleich Vorstellung, was ich ihr danach noch alles Gutes tun soll. Also völlig selbstverständlich lässt man sich hier bedienen. Und das ist eigentlich das Kindliche, was Gott auch von uns möchte, dass wir sagen, nein, ich will die Unabhängigkeit von dir nicht, sondern ich freue mich über die Abhängigkeit von dir. Und ich sagte vorhin universell, das heißt, das gilt nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im, wo muss ich das hinhalten? Geht gar nicht. Noah, kannst du mal eins weiter klimpern? Ah ja, jetzt geht's wieder. Genau. Und, da, und eine der für mich schönen Anführungsstrichen, eines der aufschlussreichsten Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo es auch um genau diese Dinge geht, ist diese Begebenheit, die ihr wahrscheinlich kennt. Da kam Naaman, der war aussätzig und wollte sich heilen lassen. Der kam mit Rossen und mit Wagen, also Statussymbol, Reichtum, Macht. Und dann hielt er vor der Tür am Hause des Elisa, das war einer der größten Propheten der damaligen Zeit, und wollte sich dort heilen lassen. Und er hatte ganz besondere Vorstellung: Ich bin reich, ich bin mächtig, und jetzt kommt der größte Prophet und macht ein aufsehenerregendes Spektakel und ich gehe dann wieder gesund nach Hause. Nicht so. In gewisser Weise zeigt Elia ihm hier einen Vogel und sagt, nein, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan. Also der kommt nicht mal mehr aus seiner Tür heraus und da ist Naaman zornig. Also hier verletzter Stolz. Ich komme hier an mit meinem ganzen Gefolge und habe hier was zu anzubieten, erwarte auch eine gewisse Leistung, eine gewisse Behandlung. Diese Behandlung wird ihm nicht zuteil, er ist beleidigt und dann ist er sauer. Ja, und dann zeigt er uns auch warum, nämlich er hat schon erwartet, dass der Elia zu ihm herauskommt, er sei ja denn auch schon der und dass er da auch auf eine ganz bestimmte Weise da Hand über die Stelle bewegen und so weiter, mit einem gewissen Zeremonium, sage ich mal, ihn da vom Aussatz befreit. Und stattdessen soll er in die relativ braune Pampe des Jordan steigen, wo er doch aus dem Norden kommt, wo die Flüsse sauber und klar sind. Das geht alles gar nicht. Und er zog weg im Zorn. Hier sehen wir, welche Folgen auch das haben kann, wenn man, wenn man stolz ist. Die Folgen sind Zorn, Streit und wenn ich so überlege, ist bei euch sicher anders, aber bei mir ist so, wenn ich mal überlege, die letzten 20 Mal, wo ich sauer, beleidigt, zornig war, was waren da die Gründe? Und 99% war verletztes Ego. Also ganz selten, wenn jemand sagt, ach, weißt du, Jesus bedeutet mir nichts, dann, das tut mir weh, das geht mir nah, gebe ich zu, aber ich schlafe dann trotzdem manchmal nachts ganz gut. Aber wenn man sagt, du bedeutest mir nichts oder du gehst mir auf den Keks oder du nervst mich, das geht mir noch viel näher, da schlafe ich 3 Nächte lang nicht. Das heißt, der verletzte Stolz, der ist, das schmerzt und das geht einem nah und ich denke, da müssen wir einfach auch dran arbeiten. Aber der Naaman hat Glück gehabt. Er hat nämlich Diener gehabt, die haben nicht locker gelassen und die haben sehr plausibel argumentiert und sagen halt, wenn der sonst was von dir verlangt hätte, was ich auf einem Bein stehen und im Kreis hüpfen und mit der linken Hand winken, dann hättest du das ja gemacht. Ja? Warum dann nicht sowas Einfaches? Und dieses Argument, jetzt demütigt sich der Naaman. Er macht nämlich etwas, was man normalerweise nicht tut, nämlich er hört auf seine Diener. Ja? Normalerweise sagt der Herr, was die Diener tun haben, hier sagen die Diener, was der Herr macht, machen sollte und er hört drauf. Das ist ein Stück weit Demut. Und so ist es auch demütig, können wir auch Demut zeigen, indem wir uns zum Beispiel beraten lassen, indem wir Hilfe in Anspruch nehmen. Wir hatten ja letztens, wurde ja eben nochmal angesprochen, das Thema Sucht. Wenn man da ein Problem hat, ist es gut, ist es ein Zeichen der Demut, auch Hilfe anzunehmen. Leute, um Hilfe zu bitten, auch mal zu sagen, ich kriege das irgendwie nicht hin. Auch in anderen Bereichen, Eheprobleme oder was auch immer man haben mag. Es ist ein Zeichen der Demut, sich helfen zu lassen oder, wie ich hier im Fall von Naaman, sich auch vielleicht von jemandem etwas raten zu lassen, den man vielleicht gering schätzt. Also einfach mal zuhören, was der rät, so wie Paulus das sagt, prüfet alles, das Gute behaltet und das dann auch annehmen. Also Rat anderer annehmen ist ein Stück weit ein Zeichen der Demut und er tut das hier. Er nimmt den Rat seiner Knechte an, tut, was die Knechte ihm sagen, macht dann dieses ganz Einfache, geht einfach in den Jordan und tauchte unter und siehe, er wurde rein, heil, das Fleisch wurde heil wie das eines jungen Knaben. Also auch hier sehen wir auch im Alten Testament genau dasselbe Prinzip. Er demütigt sich, er macht sich klein, er verzichtet auf seine ganzen Pferde und Kamele und was er da so bei sich hat und steigt alles ganz alleine, ohne irgendwelche Bimamborium in diesen Fluss hinein und hört auf seine Knechte. Und er wird dadurch in gewisser Weise erhöht. Er wird rein. Das war eben Macht, die Macht zu haben, also viel Gefolge zu haben. Und es gibt auch andere Bereiche, hatte ich eben schon genannt. Einer zum Beispiel auch der Reichtum. Früher war das üblich, in den großen Städten, dann wurde in Israel abends in der Dämmerung das Tor zugemacht. Und wenn das einmal zu war, blieb das auch zu. Aber viele Tore, zum Beispiel auch das Tor von Jaffa, die hatten so eine kleine Seitentür. Die konnte man, wenn man zu spät kam, konnte man dann noch hindurchschlüpfen. Diese Tür hatte den Spitznamen das Nadelöhr. Das heißt, da konnte man auch später noch durch, aber die ganzen Klamotten, die man hatte, das Kamel, das man bei sich hatte, das passte da in aller Regel nicht durch. Das heißt, wer dann noch rein wollte, musste ähnlich wie bei einem Kindereingang sich klein machen. So ähnlich wie der Kindereingang ist das auch hier. Also ich würde das mal so bildlich sagen, auch ins Reich Gottes hinein, in die Gemeinschaft mit Gott, kommt man wahrscheinlich nur auf den Knien. Und nicht anders. Und so ist das hier bei dem Nadelöhr auch. Und als Jesus das so erzählt, da gerieten die Leute außer sich, denn die wussten ja, seine Jünger wussten ja, jeder hängt ja an irgendwas. Jeder, also alles zu verkaufen, was man hat, alles aufzugeben, was man hat an Reichtum, an Besitz, auch Beziehungen nicht zu übergewichten, das ist schon schwer. Wer kann denn das schaffen? Wie ist das noch möglich? Und Jesus' Antwort ist, er sah sie an und sagte, ja, bei Menschen ist das nicht möglich. Aber bei Gott, da sind alle Dinge möglich. Und wie das so ist, wenn Jesus solche Dinge sagt, dann ist er derjenige, der das möglich gemacht hat. Er ist derjenige, der für uns einen Weg geebnet hat, den wir alleine nie beschreiten können. Und wie er das gemacht hat, das lesen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, unter anderem im Philipperbrief, aber auch wenn man mal schaut, was Petrus in seiner Pfingstpredigt sagt, genau dasselbe. Nämlich Jesus hat genau das getan. Das ist das Wunderbare an unserem Gott, dass er sich an die Gesetze, die er eingerichtet hat, selber hält. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Und genauso dieses universelle Prinzip, wer sich erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich erniedrigt, erhöht werden. Genau diesem Prinzip folgt Jesus. Das sehen wir in Philipper, wenn Paulus schreibt, was Jesus getan hat. Und jetzt kommen sieben Ebenen, Jesus ist sieben Ebenen in die Tiefe gegangen. Er, der in göttlicher Gestalt war, das war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Im Gegensatz zu Lucifer war Jesus neben Gott. Er war bereits Gott. Ja. Er war Gott, er war ein Teil der Dreieinigkeit. Er hatte die Ebene neben Gott und hat das aufgegeben. Er äußerte sich selbst. Dann der nächste Schritt, er nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. Also Jesus ist hier nicht auf die Erde gekommen mit noch so ein paar göttlichen Trümpfen oder Assen im Ärmel, die er gegebenenfalls ausspielen konnte, sondern hat alles hinter sich gelassen. Er war komplett Mensch, sah aus wie ein Mensch, wurde auch wie ein Mensch erkannt. Und jetzt heißt es wieder, und er erniedrigte sich selbst. Jesus hat das aus völlig freien Stücken, hat er sich selbst erniedrigt und ist dann gestorben. Und nicht nur einfach gestorben, sondern ist am Kreuz gestorben. Das heißt, er ist in Schimpf und Schande gestorben und dann später noch bis in das Totenreich hinabgestiegen. Das hat Jesus gemacht aus eigenen freien Stücken. Er hat sich selbst erniedrigt. Und jetzt kommt das Darum. Jetzt sagt Paulus, darum. Das heißt, das ist hier der kausale Zusammenhang. Das sind nicht keine Assoziationen. Es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen dem, was Jesus getan hat. Und darum hat ihn auch Gott erhöht. Und genauso wie Jesus sieben Ebenen in die Tiefe gegangen ist, wird jetzt im Philipperbrief, werden siebenmal sozusagen, wird er in die Höhe gehoben. Dadurch hat Gott ihn erhöht. Er hat sich selbst erniedrigt. Er wurde erhöht. Das heißt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht sich dann auch nicht anschließend selbst, sondern er wird von Gott erhöht. Auch Jesus wurde von Gott erhöht und dann hat er ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen solle aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das heißt, all die Ebenen, durch die Jesus gegangen ist, vom Himmel auf die Erde und ins Totenreich, geht jetzt, hebt Gott ihn wieder zurück nach oben und er ist Herr auf all diesen Ebenen, im Totenreich, im Himmel, also unter der Erde, auf der Erde und im Himmel. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus diese Dinge, die wir eigentlich so nicht können, komplett vollkommen und von ganz, ganz oben bis ganz, ganz unten gegangen ist und Gott ihn wieder zurück erhoben hat. Also dieses Grundprinzip, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt Das war der Weg, den der Luzifer gegangen ist und den auch wir oft gehen. Jesus geht genau diesen Weg rückwärts. Er hat sich selbst erniedrigt und ist dann von Gott in die Höhe gehoben worden. Und wir, das ist das Wunderbare, das ist eigentlich der Kern des Evangeliums, wir mit ihm. Für die Dinge, die Jesus getan hat, daran dürfen wir teilnehmen. Also wir haben gewissermaßen mit ihm den Sieg. Wir haben nicht die Ehre, die gebührt uns nicht. Das ist wie beim Fußballspielen. Ne? Dann heißt es ja, wir haben gewonnen. Auch wenn man im Fernsehsessel gesessen hat, ein Bier getrunken hat und gesagt hat, lauf schneller. Ja. haben wir gewonnen. Und Jesus teilt mit uns diesen Sieg. Aber die Ehre teilt er nicht. Das ist, die Ehre gebührt ihm, aber wir dürfen teilhaben an seinem Sieg. Und er nimmt uns mit hinein. Es gibt aber eine Bedingung. Und diese Bedingung sehen wir hier, gibt es an vielen Stellen in der Bibel. Ich habe mal dieses hier ausgewählt, wo Petrus, das ist die Fußwaschung, um die es hier geht, Petrus spricht zu ihm, du sollst mir niemals meine Füße waschen. Da sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt nämlich, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Das bedeutet, wenn ich dich nicht bedienen darf, dann hast du keinen Teil mit mir. Das heißt, eine Gemeinschaft mit Gott, eine Gemeinschaft mit Jesus ist nur möglich, wenn wir die Bedientwerdenden sind und er der uns Dienende ist. Also wer sagt, ich bin unabhängig, ich brauche nicht bedient zu werden, der hat keinen Teil mit Gott. Und wir ehren Gott, wenn wir in unserer Bedürftigkeit, mit unserer Unzulänglichkeit zu ihm kommen und sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche deine Hilfe. Dann ehren wir ihn, weil er uns hilft. Und auch nur so ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, wenn wir uns von ihm bedienen lassen, die Füße waschen lassen, unsere Unzulänglichkeit zugeben. Wir haben ja hier vorne immer viele, viele Erfahrungen, Heilungserfahrungen, Bewahrungserfahrungen. Ein Erfahrungsbereich, den ich oft mache, habe auch den Fehler gemacht, mal drum zu beten, sind Unzulänglichkeitserfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch macht, aber wenn man wirklich überlegt, ich glaube, man macht jeden Tag eine Unzulänglichkeitserfahrung, vergessen, die Tür abzuschließen, dies nicht gemacht, das vergessen, zu spät gratuliert, was auch immer. Und wenn wir mit diesem Ding zu Gott kommen und sehen, ja, ich bin unzulänglich, ich kann das nicht alleine, ich brauche deine Hilfe, dann sind wir genau an der richtigen Stelle, denn wir haben einen Gott, der unendliche Ressourcen hat. Dem geht nie die Puste aus, der sagt niemals ups, weil er sich vertan hat. Das heißt, dort sind wir richtig und so funktioniert Gemeinschaft mit Gott. Wir erniedrigen uns, indem wir unsere Unzulänglichkeit zugeben und uns von ihm beheben, bedienen lassen ein Stück weit, wie ein Kind das auch in Anspruch nehmen. Ja, und ich muss sagen, jetzt gehe ich noch einmal zu unserem Ausgangsvers zurück. Da steht, was wir sagen sollen. Ich habe mir das tatsächlich auch angewöhnt, fällt mir nicht immer einfach, aber zum Beispiel in Briefen zum Beispiel zu schreiben, auch an irgendwelche Professoren, die sagen, dann kommst du in mein Büro und dann sprechen wir drüber, dann schreibe ich, ja, so wenn Gott will und ich lebe, komme ich vorbei. Also ich mache das nicht immer, ich will auch nicht, dass es zu einem Floskel wird, aber ich denke, man darf das ruhig wörtlich nehmen. Wenn Jesus sagt, so sprecht, dann spreche ich eben auch mal so. Ist mir am Anfang ein bisschen peinlich. Ich bin aber auch erstaunt, wie wenig, da kommt überhaupt keine negative Reaktion zurück. Ich glaube, das kann man einfach mal so machen. Da kann ich euch empfehlen, sagt das ruhig auch mal, auch zueinander. Ja, wenn Gott will, dann werde ich dann erscheinen und das so machen. Damit ein Stück weit machen wir uns damit klein und Jesus wird uns nicht klein machen. Das müssen wir selber tun. Aber wenn wir das tun, dann wird er uns mit sich erheben.